Mit unserem heutigen Gast, Edmund Frey, sprechen wir nicht nur über das Mentoring im Gründwerk, sondern auch über Investitionen als Investor und auch als Investnehmer, als Gründer. Wir sprechen über Telekommunikation und auch über die Erfahrungen, die das Leben so mit sich bringen. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Eddie.
Ja, hallo Silke, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier bei Gründwerk mit dir mal den Podcast mit anschieben darf, über den wir schon so lange gesprochen haben.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Die erste Frage, die ich immer stelle, wenn jemand hier ist: Was war dein erster Job und was hast du da gelernt?
Oh, das ist ja sehr spannend. Also mein erster Job war tatsächlich die Lehre bei der Firma Siemens.
Was war das für eine Lehre?
Ja, genau. Da muss ich kurz ausholen. Ich habe 200 Mal, glaube ich, das Bewerbungsschreiben tippen müssen. Damals gab es nur Schreibmaschinen und man konnte das nicht gescheit korrigieren. Und es muss ja fehlerfrei getippt sein. Mhm. Genau. Der Titel war Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Telekommunikationstechnik. Allein dieses Wort, glaube ich, habe ich 200 Mal getippt, bis es dann gepasst hat. Genau. Ja, was macht es? Den Beruf gibt es dann auch gar nicht mehr. So schnell, wie die Welt sich heute ändert und man das gewöhnt ist, war das früher nicht so. Also das Spannende ist, im Zeitalter vorm Internet war Telekommunikation groß geschrieben und Informationskommunikation. Das eine war Richtung Computer und alles, was daran angelehnt war. Und das andere war einfach ja die gesamte Technik rund um Telefon und Telefonie und Schwachstrom an sich. Und da habe ich in 3,5 Jahren die Grundzüge mitbekommen, die dann später ins Projektmanagement bei der Firma Siemens für die Topologie rund um Telefonie, Computernetzwerk, Brandmeldeanlagen, Fernmeldeanlagen an sich gemacht haben. Zwei Sachen, die ich heute immer noch dankbar zurückblickend erinnere. Das erste ist, nichts ist so beständig wie der Wechsel. Wir haben damals die Firmenkarte bekommen, diese Tags, ja, mit dem Namen, mit dem Foto drauf. Das ist euer Firmenausweis, den werdet ihr jetzt 56 Jahre haben und herzlich willkommen. 4,5 Jahre später hieß es, wir können euch nicht weiter beschäftigen, wir haben Rezession, 94. Also da war schon mal klar, Loyalität zu einer Firma ist auch nur bedingt. Zweitens, dass ein Großkonzern einfach ungleich anders funktioniert, aber dort die Möglichkeit ist, wirklich über alles sich mal anzugucken, von Buchhaltung zu Technik zu draußen im Feld. Und es hat mir ein sehr, sehr breites Wissen beschert, was mir bei meinen Kunden geholfen hat und mir selber auch. Also es war ein sehr, sehr guter Start ins Berufsleben. Und von da habe ich dann, weil es eben Realschule auf Lehre war, den zweiten Bildungsweg dann danach auch gewählt mit Fachabitur. Wenn wir darüber sprechen, im Jahr 2000, muss ich vorstellen, wie lang dazwischen war, wieder in die Schulbank rein, hat aber Spaß gemacht. Studium hinten dran gehängt, ich habe es nicht fertig gemacht. Ja, ich habe irgendwann für mich entschieden, Fokus ist auf das, was ich heute tue, nämlich Vertrieb. Da brauche ich nicht mehr viel mehr Wissen. Und den Rest habe ich mir angeeignet. Wenn mich einer fragt, was hast du studiert, sage ich immer, das Leben. Und es ist einfach so. Ja, und so sitze ich auch heute hier. Und freue mich schon auf die weiteren Fragen von dir.
Sehr gut. Also, ich habe ja ein bisschen aufgeschrieben aus deinem Lebenslauf. Alle Stationen können wir, glaube ich, heute nicht durchmachen. Aber du warst Head of Sales Digital Marketing bei Adobe. Du warst Senior Vice President bei SAP Customer Experience. Und Chief Revenue Officer CRO. Und GTM Board Advisor bei Spryker zum Schluss. Und jetzt bist du aber auch selbstständig, oder?
Ja, also ich zähle mich mit zu den Gründern. Und das war sogar vor den ganzen Titeln. Nach Adobe war ich der Meinung, dass ich schon genügend Wissen gesammelt habe, was ich auch der breiten Masse zur Verfügung stellen kann, und das über Selbstständigkeit, also einerseits als kapitalgebende Komponente. Ich hatte schon etwas Geld auf die Seite gebracht, um mit Angel Investments kleinere Startups zu finanzieren oder Bootstrap was zu tun, und auch als Consultant. Und ja, die letzte Station mit Spryker hat mich inspiriert, das doch jetzt vollwertig zu machen. Und ich bin mir sicher, wenn wir auch mal über Risiken und Chancen der Selbstständigkeit sprechen, genau da bin ich jetzt auch im Fokus mit Adventure. Wortspiel, Adventure wie das Abenteuer, nur mit E wie der Eddie.
Wir verlinken es mal in den Shownotes.
Ja, genau. Ihr werdet es dann unten sehen in den Notes. Genau, ja, da fühle ich mich sehr wohl, und auch in dieser Art bin ich unterstützt im Grundwerk auch tätig, dieses Wissen, was ich da schon angereichert habe, auch weiterzugeben.
Mhm. Chief Revenue Officer. Was macht man da eigentlich? Und was ist da eigentlich der Job? Kannst du da mal ein bisschen erzählen? Weil das habe ich tatsächlich das erste Mal gehört, als ich das bei dir im Lebenslauf gelesen habe.
Es gibt auch den CRO als Chief Risk Officer. Wird auch gern verwechselt, weil der Chief Revenue Officer ein etwas neuerer Begriff ist. Der ist entstanden aus dem Chief Sales Officer, der eigentlich eine klare Eindeutigkeit hat. Ne? Das ist der Chef vom Sales. Und das hat einfach durch sich wiederkehrende Geschäftsgelegenheiten, also sogenannte Recurring Revenues, sich so weit entwickelt, dass man jemanden braucht, der über den klassischen Neukundenvertrieb hinaus den Bestandskundenvertrieb mitmanagt, als auch eben, ja, ich sag mal, ganzheitlich den Revenue, also nicht nur den Outcome, also was wird am Unternehmen an Umsatz erzeugt, sondern auch noch mehr darauf zu achten, was sind eigentlich die Company Values, ne, und KPIs, sprich Marge Set und so weiter, die dann vereint unter dem Chief Revenue Officer eben auch weitere Departments runtergebracht haben, wie Partner, wie Customer Success, wie Marketing und eben auch Operations als ganzheitliches, eben den Go-to-Market zu beherrschen und für das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Go-to-Market, das ist so das Stichwort. Ich glaube, jetzt so nach anderthalb Jahren, zwei Jahren Grundwerkerfahrung, das ist eine der größten Herausforderungen für jeden Gründer. Wie kriege ich mein Produkt an den Markt? Was siehst du denn da einfach für Hürden? Wenn man jetzt wirklich als Gründer mal loslegt und sagt, ich habe eine tolle Idee und ich glaube auch, das zieht. Aber was muss man denn da alles bedenken, wenn man dann an den Markt gehen möchte?
Ja, das ist ein spannender Punkt und genau da sehe ich auch selbst sehr viele Anfragen an meiner Unternehmung, da zu unterstützen, dass einfach in gerade Deutschland im Vergleich zu USA sehr großes Defizit herrscht. Wir haben einfach keine Entrepreneurship-Ausbildung. Wir haben vielleicht BWL und verstehen den Marktteil und den Marketingteil mit den richtigen Schwerpunkten. Dann fehlt aber ein anderer Teil. Also diese Ganzheitlichkeit wird wenig gelehrt und genau vor dem Dilemma steht der heutige Gründer. Ne? Ich glaube auch, dass wir in Deutschland einen sehr großen Überhang an Tech-Gründern haben, also die in der Lage sind, tolle Produkte zu bauen, Innovationen zu kreieren, aber eben genau das Defizit des How-to im Marketing, im Vertrieb nicht haben und auch ziemlich unterschätzen. Also gerade im Zeitalter von Internet ist ja die Illusion, dass man ja sehr schnell gefunden werden kann. Das war auch mal richtig, aber wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo man einfach das Signal Noise sein muss und da gibt es verschiedenste Verfahren und wenn man die nicht kennt, kann man sehr viel Geld verbrennen, ohne was zu erreichen. Also genau hier greifen dann eben Consulting-Mechanismen, dass man einfach mit Leuten spricht, die es schon gemacht haben, die schon die Fehler alle gemacht haben und daraus gelernt haben. Und da kann man ja sich aussuchen, welche Fehler man mal trotzdem nochmal versucht und vielleicht einen anderen Weg findet. Aber man kann sich sehr viel Zeit und Geld sparen, um dann erfolgreich sein Produkt an den Markt.
Ja, also man braucht ja eigentlich wirklich eine Markteintrittsstrategie. Also man muss sich ja wirklich überlegen, was habe ich für ein Produkt? Wen möchte ich damit ansprechen? Wer ist mein Markt? Wer ist meine Zielperson, meine Zielgruppe? Wie baue ich mein Marketing, mein Vertriebskonstrukt auf? Und das ist ja, glaube ich, die große Herausforderung, dass es eben nicht so ist, dass man einfach nur einen Online-Shop eröffnet und dann schon verkauft. Ja? Die Informationsflut ist einfach wahnsinnig groß. Und bis man da gefunden wird, ist es halt sehr schwer. Wenn du jetzt hier als Mentor mit Gründern mal sprichst, was sind denn da so deine ersten Fragen, die du dann da stellst?
Eine der ersten Fragen ist immer, wo geht die Reise hin? Also was ist eigentlich deine Vision? Was willst du in 5 bis 10 Jahren erreicht haben mit deiner Unternehmung? Was hat sich für die Welt verändert? Und interessanterweise ist es sehr oft eine blanke Zero, die einem dann zurückbringt und man landet auch schnell in einem Pitch, wie es auch sein soll, gerade wenn ich auch als Investor mit daneben stehe, der dann aber sehr featurereich ist. Also mein Produkt kann das und kann das und kann das und dann wird schon vorausgesetzt, als Investor, als eben auch Kunde, wie es mir scheint, schon zu verstehen, was das Produkt einem bringt, was die Mehrwerte sind und so weiter. Und da ist man relativ schnell in der Diskussion Vision, Mission, Set und dann eben auch die Mehrwerte klar herauszukristallisieren, weil die zweite Frage ist oft, was ist denn ein Zielkunde und warum oder was für Mehrwert hat er oder warum kauft er? Auch das ist schwer beantwortet in der Regel und da greifen dann schon die ersten Gespräche, da kommen schon die ersten Advices aus den Diskussionen heraus.
Wie geht man denn daran? Also wenn man auch gar nicht weiß, wer jetzt die Zielgruppe fürs Produkt ist, wie kriegt man das denn raus?
Ja, das ist eine einfache Frage, ja.
Schwierige Antwort, genau. Sicherlich. Also ja, möchte ich auch gerne wissen.
Das ist ganz einfach. Man ruft Eddie an und setzt einen Workshop auf und dann geht man das Ganze einfach mal durch. Nee, Spaß beiseite. Also man hat ja in der Regel mit seinem Produkt oder seiner Lösung schon ein Problem, was man adressiert. Und das Problem kann vielen Leuten, aber eben unterschiedlich zum Beispiel im Alltag begegnen. Und um eben ich sag mal, die erste oder den Kunden eins oder die erste Zielgruppe sich zu erwirtschaften, ist wirklich, wer hat den größten Mehrwert? Wo ist vielleicht der Wettbewerb oder wo differenziert man zum Wettbewerb gut oder wo gibt es gar keinen Wettbewerb? Und sich eben dort zu verproben. Und typischerweise, gerade Startups, habe ich sehr, sehr oft gesehen, die starten mit einer Lösung, mit einem Produkt. Und wenn du dann 3-4 Jahre später drauf guckst, ist es völlig was anderes. Und die haben alles richtig gemacht, nämlich dem Kunden eins und vielleicht auch den daneben liegenden Kunden 2, Kunden 3 Segmenten zuzuhören und das Produkt entsprechend anzupassen und somit den Mehrwert zu erhöhen, weil sie zuhören und das Problem noch besser lösen oder noch mehr Probleme damit lösen und auf der anderen Seite besser zu differenzieren, wenn der Wettbewerb immer noch nicht da ist oder da war, man einfach ja das Ganze besser macht.
Also ist es im Grunde ein Ausprobieren, ne? Man hat eine Idee, an wen man herangeht, versucht es, verprobt es einfach und schaut, was zurückkommt. Genau. Und dann passt man sein Produkt an. Und das ist ja auch die Stärke von Startups, dass sie das dann können. Also gerade Gründer sind ja sehr beweglich in der Zielsetzung und das müssen sie ja auch sein, sonst finden sie ja ihr Plätzchen am Markt auch nicht, ne?
Lass mich da noch eins dazu erzählen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Der Gründer muss auch an das Produkt glauben, an die Lösung glauben, weil er wird sehr, sehr oft Leute treffen, die sagen, braucht doch kein Mensch, gibt's doch schon alles. Und hier den Glauben zu behalten, ist auch wichtig. Bei aller Fehlerkultur, die ein Startup ausmacht, ist es einfach wie beim kleinen Kind. Ne? Laufen lernst du nicht von einmal hinfallen, liegen bleiben, sondern einfach multiple aufstehen, immer wieder versuchen. Und dann wird auch irgendwann der Sprint und der Marathonläufer draus. Ja? Aber eben genau die Agilität, sich bewahren und den Glauben an das Produkt nicht verlieren. Das sind so, glaube ich, die zwei, die zueinander gehören.
Sehr gute Tipps. Super. Jetzt machst du mit Adventure nicht nur Beratung, sondern auch Investitionen. Und also bist auch als Investor auf Veranstaltungen unterwegs, auch hier bei uns natürlich im Gründwerk. Und als Investor, auf was schaust du dann, wenn du dir ein Startup anschaust? Was ist denn so das Erste, was du dir anguckst, wenn du mit einem Startup sprichst?
Ja, ich glaube, also ganz vorneweg läuft, passt die Idee zu mir. Ich glaube, mit einer Idee, wo ich mich nicht alleinen kann, wird es schwierig. Man muss sie nicht 100% verstehen. Man muss sie auch nicht im Detail greifen können. Dafür ist ja das Team da. Aber ich glaube eben, ich habe meine Spezialitäten im Tech-Software-Umfeld im größten Teil und Schuster bleibt bei den Leisten, sage ich immer. Da würde ich mich auch am wohlsten fühlen. Dass es anders geht, habe ich schon bewiesen. Ich habe nebenbei auch eine gute Bekannte unterstützt, einen Pflegedienst, Ambulant und Tagespflege aus dem Boden zu stampfen vor 3 Jahren. Da sind wir jetzt auch mit 20 Mitarbeitern heute schon unterwegs und ungefähr 125 Patienten. Hat bewiesen, dass Managementmethoden und Investment auch außerhalb von Tech funktioniert, wo ich mit dabei bin. Aber die zweite Komponente spielt eben auch eine Rolle, auf die ich gucke. Und es ist das Team. Ich glaube, dass nicht immer das Produkt, was man in Stunde Null hat, auch wirklich das Endprodukt ist, was dann at scale geht. Umso wichtiger ist das Team, dahin zu kommen von A nach B. Also für mich ist wichtig, dass ich chemisch mit den Leuten passe, dass man klickt, dass Spaß bei der Arbeit ist, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt und eben halt alle auch am Ziel arbeiten. Und dann Idee gut, passend im Kontext. Es klingt solide und valide und das Team ist super. Da ist eigentlich schon, da habe ich dann schon große Lust. Und dann geht's auch mal andersrum. Die gute Idee hat auch gute Traction für Investor. Dann muss man auch rausstechen als derjenige, der helfen kann. Das heißt mit Netzwerk, mit Geld oder dem, was das Team halt auch braucht. Ne? Um dann gehe ich auch herauszustechen und derjenige, welche zu werden, der dann in dem Produkt mit investiert.
Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Investmentfondsmöglichkeiten, Formen. Also was wir jetzt hier im Grundwerk erleben, ist eher so tatsächlich das, was du beschreibst. Kleineres Investment und gleichzeitig, also was heißt kleineres? Also jetzt nicht der große Venture Capital Geber, der Millionen reinschiebt und dann passiert erstmal nichts von deren Seite. Also einfach nur Geld geben und läuft dann irgendwie. Sondern hier geht es eher häufig darum, Kontakte herstellen, Markt eröffnen und eben auch mit Geld natürlich ein bisschen helfen, logisch, weil das ist immer das, was irgendwann knapp wird in der Gründung. Und das Tal muss man irgendwie durchlaufen. Und man hat ja auch mal Investitionen, die man tätigen muss und die man da nicht alleine stemmen kann. Hast du da denn einen guten Tipp für die Gründer, wie sie dann den richtigen Investor sich auswählen? Also was wäre denn, auf was sollten die denn achten?
Ja, es ist sehr guter Punkt. Ich habe auch eigene Erfahrungen in meinem Angestelltenleben gehabt, wo eben auch Investoren eine Rolle gespielt haben, primär im Bereich Series A, B. Da sind wir schon im Scale-Momentum. Ich glaube.
Da müsstest du vielleicht gerade mal erklären, was das ist.
Ja, es gibt verschiedene Stufen des Investments. Die erste Stufe ist eigentlich im klassischen Bootstrap-Sinne, sogar investorfrei, also Friends and Family oder Personen bringen sich komplett mit Leistung ein, Produkt hin ein und vielleicht eigenem Geld. Dann bist du im Bootstrap-Bereich. Sollte in der Regel reichen, ein MVP also Minimal Viable Product oder Project Status zu erreichen. Da würde ich auch anraten, Sollbruchstellen zu haben. Also wenn der MVP nicht wirklich fußt am Markt, ob man mit Kraft und Geld dann was verbessert bekommt, fraglich. Mhm. Sind wir hier mal glauben und anpassen. Bootstrap ist in der Regel, wo man auch maximale Herrschaft des Teams, des Gründerteams hat, über was wird getan. Der Angel Invest bringt Personen wie mich oder Firmen wie mich ins Spiel. Da geht es um die Person in der Regel, weniger um die Unternehmung und das Geld an sich. Da spielt Geld auch nur nebensächlich eine Rolle. Da wird vielleicht irgendwas mit 10, 25, 50.000 Euro pro Persona mit eingebracht für eine verlängerte Laufzeit. Typischerweise vielleicht sogar schon vor MVP, aber ab MVP die nächste Stufe bis zur Marktreife. Also da sprechen wir eher vom Proof of Concept. Proof of Concept ist wirklich, ich habe mehr als einen Kunden, ich habe wiederholbares Geschäft, kann den Core-Markt etablieren und ich habe auch einen, ich sag mal, ersten Meta-Business-Plan für 3 Jahre auch at-proof, kann man entweder schon so viel Geld verdient haben, dass man sagt, ich will gar keinen Investor mehr. Grund dafür könnte sein, weil Investor halt doch gerne mitredet, gerade wenn es gerade nicht so läuft, und dann kann es auch eine Spirale erzeugen, die den Tod der Unternehmung bedeutet, die es vielleicht so nicht gegeben hätte. Also die Agilität könnte auf die Bretter gehen, je nachdem, was man dann im Series A sich für den Investor reinnimmt.
Also Series A wäre dann, wenn du schon den Proof hast.
Genau.
Und es funktioniert und du bringst da, genau. Und das ist typischerweise dann eine größere Summe.
Ja, also ich sag mal so im Unternehmensbewertungsbereich 1 bis 3 Millionen, wo auch im Race 500 bis 3 Millionen, da sollte auch schon eine gute Größe an Kundenumsätzen da sein. Also je nach Produkt, typischerweise gerade im Tech-Bereich, wo ich unterwegs bin, sprechen wir von wiederholbaren Umsätzen, also Recurring Revenues. Da sollte man schon 250.000 bis 500.000 so langsam aufweisen können. Dann hat man auch von der Bewertung her ein ganz gutes Verhältnis zu, wie viel Equity, also Anteile gebe ich raus an den Investor gegen das Geld und eine bessere Verhandlungsposition, als wenn ich fast keine Umsätze habe und eigentlich eine Idee verkaufe. Da ist das Risiko höher, bedeutet weniger Anteil bei dir, weil der Rest geht zum Investor, weil der kauft sich ja damit eigentlich fast immer. Ja, und Series B ist dann wirklich at scale. Also da ist dann auch ein stringenter Plan dahinter.
Da geht es um Wachstum, neue Märkte erschließen und so weiter. Ja.
Da ist wirklich so 2-Millionen, man will Richtung 20, 30, 40, 100 Millionen wachsen im Revenue. Brauche Marketing, ich brauche Top-Shot-Leute, die Geld kosten. Und dann kann man drüber nachdenken. Über all dem schwebt immer wieder die Frage, brauche ich den Investor wirklich? Manchmal ist es wirklich ein mentaler doppelter Boden für das Gründerteam, was dann vielleicht schon gar nicht mehr das Gründerteam ist, sondern sind nur noch 2, 3 Leute, ein paar cashen da noch aus unterwegs vielleicht, wenn es Richtung BC geht. Und dann muss ich aber die Fragen stellen, oder trägt mich eigentlich mein Revenue? Es geht nur um Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist nicht immer alles an dieser Stelle. Also neben dem Ganzen gibt es noch 2 andere Finanztöpfe, würde ich sagen, oder Finanzmöglichkeiten. Gerade im europäischen Raum haben wir im Tech-Bereich neue Förderfonds. 20 Milliarden wurden aufgelegt aus der europäischen Verordnung heraus. Das hat halt zum Nachteil, wir haben sehr viele Regularien, kann man ja der Presse oft entnehmen, was dazu führt, dass Gründer sagen, nee, lass mal, ich mache den anderen Weg. Aber prüfen sollte man Fördermittel immer. Da gibt es rückzahlbare Töpfe, also als Kreditlinien, aber eben auch Fördertöpfe, die kriege ich einfach so. Man muss ja nicht zurückzahlen. Also das Geld nicht zu nutzen, wäre schon sträflich, auch aus Wettbewerbsgesichtspunkten. Und in einer gewissen Größe spielen natürlich auch Banken eine Rolle. Wir haben jetzt zwar die SVG gesehen, die aus USA heraus Equity gegen Kredite vergeben hat. Das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen in den letzten Metern. Aber trotzdem gibt es das Beispiel, sollte man auch gucken, ob er Anteile rausgibt gegen einen Investor, der aktiv ist, oder eben lieber über die Vendor-Debts eben Kreditlinie in die Firma bringt. Das ist aber ein sehr, sehr anstrengender Prozess, viele Dokumente. Man sollte dann auch tunlichst in dem GmbH-Format bleiben und nicht mit persönlichen Bürgschaften arbeiten. Außer man glaubt so stark dran, dass man sein Privatkapital mit einsetzt.
Das ist ein Riesenfeld. Ich glaube, da müssen wir grundsätzlich nochmal drüber sprechen, über Investitionen. Das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt gerade im Gründwerk durchaus die Gründer betrifft. Gerade so nach 1,5, 2 Jahren, da ist das dann interessant. Wie geht's weiter? Brauche ich einen Investor? Komme ich alleine klar? Möchte ich jetzt vielleicht sprunghaft mal wachsen, also einen größeren Wachstumsschritt machen und brauche dafür mehr Kapital? Also da werden wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast dazu machen. Du hast jetzt eben schon ganz viele coole Begriffe genannt. Ich habe ja auch ein bisschen zwischendurch gefragt, was Bootstrap zum Beispiel ist. Das ist super. In diesem Moment möchte ich nochmal auf unser ABC verweisen. Da werden wir nämlich genau solche Begriffe auch nochmal einzeln erklären. Und dann werden wir bestimmt die eine oder andere Erklärung von dir jetzt mal dazu nehmen.
ABC, weißt du, was im Sales ABC bedeutet?
Nee.
Okay, da gibt es den Alec Baldwin, Glengarry Glen Ross heißt dieser Film im Immobilienbereich. Sehr, sehr alte Sales-Kiste.
Okay.
Aber wenn ich ABC höre, da bin ich einfach so drauf geeicht. ABC steht im Sales für Always Be Closing.
Ja, das ist doch schon fast das gute Schlusswort für uns heute. Aber ich möchte dich trotzdem noch mal fragen, was hättest du denn noch für einen Tipp für Gründer allgemein?
Ich habe für mich eine Überschrift. Und gerade als Gründer, als gerade Einzelgründer, versteht man auf einmal, was Selbstständigkeit bedeutet. Selbstständigkeit bedeutet nämlich, man arbeitet selbst und ist ständig. Und mein Rat ist, such dir eine Partnerschaft, weil dann der Partner schafft. Genau. Also das ist,
Wow, okay. Sehr gut. Ist
so ein bisschen eine Lehre, und zwar in a good way. Also ich glaube, you never walk alone. Das ist eine der Dinge, die ich aus meiner Reise mitgebracht habe. Backpacking in Vietnam. Ich war nicht einen Tag alleine. Ich habe immer Leute kennengelernt. Es war immer so, dass die einen beflügelt haben, Impulse gegeben haben, Kraft gegeben haben, Zuspruch oder eben auch Challenges, andere Blickwinkel. Und kann jeden Gründer nur ermutigen, in einer Community, wie zum Beispiel Gründwerk, zu verweilen, einzuchecken, weil selbst wenn man nur zu zweit ist, man bleibt einfach unter sich isoliert und hat nicht die volle Tragfähigkeit, die man durch ein Team erfährt. Und eben Abkürzungen, Fehler, die gemacht wurden, schon zu erkennen, die man vermeiden kann. Genau, also die Partnerschaften sind sehr wichtig, nie nur in einer Partnerschaft, sondern weil da halt sehr, sehr viel von rüberkommt. Und Gründwerk ist hier auch eine Top-Plattform, muss ich schon sagen.
Tatsächlich ist das auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe vorher im Dachgeschoss zu Hause gesessen, alleine. Und klar, das Wissen ist überall verfügbar. Man kann alles googeln oder jetzt bei ChatGPT erfragen. Aber es dauert halt, bis man zu dem Ergebnis kommt, was man wirklich braucht. Und hier ist es halt toll, man geht eine Tür weiter und spätestens die dritte Tür hat eine Lösung und hat das Ganze schon mal durchgemacht und kann sofort eine gangbare Lösung liefern. Super. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist wirklich so. Also kommt gerne vorbei und werdet Teil der Gründwerk-Community. Danke, Eddie. Das war super spannend. Der erste Aufschlag, und wir hören uns bestimmt nochmal wieder. Und schön, dass du da warst.
Jederzeit gerne wieder, Seke. Super. Und ja, ich freue mich und beobachte den Podcast sehr genau, wo ich noch supporten kann, dass er Reichweite hat, Inhalte bekommt. Also stay tuned.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.